Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoskopie. Das Thema, das ich mir heute ausgesucht habe, ist auch ein Thema, wie wir schon einige Mal zuvor hatten. Wir werfen einen kurzen Blick zurück in die Geschichte und dieses Mal geht es um die Geschichte der laparoskopischen / endoskopischen Operation. Das ist eine Geschichte, die, sage ich mal, zumindest größere Verbreitung fand bzw. begann in den frühen 80er Jahren in Kiel. Und es wird immer der Name Kurt Semm genannt, ein Gynäkologe, der, soweit ich es gelesen habe, auch eine Feinmechanikerlehre hinter sich hatte, wo wir vielleicht nachher auch noch gleich mal ein bisschen drauf eingehen können. Nun, mein heutiger Gast, der uns hierzu berichten kann und sicherlich auch einiges aus der Zeit erzählen kann, das ist Karl-Hermann Fuchs. Grüß dich, hallo.
Hallo, Alexander.
Wir kennen uns auch schon relativ lange und Karl-Hermann Fuchs ist jemand, der sicherlich auch einer ist, der ja nicht nur die laparoskopische Chirurgie in Deutschland mit und weiterentwickelt hat, sondern sich auch, was die endoskopische Intervention betrifft, einen Namen gemacht hat und dort auch sowohl wissenschaftlich als auch klinisch sehr aktiv war. Wir haben heute immer noch einen relativ guten Kontakt zueinander, sind immer noch dabei, neue Konzepte zu entwerfen. Aber bevor wir ins Detail gehen, Karl, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor und berichtest mal so ein bisschen, wie denn dein beruflicher Werdegang so war.
Mein beruflicher Werdegang begann in Kiel 1981 als Jungassistent in der dortigen Chirurgischen Universitätsklinik unter Professor Hamelmann. Und ich hatte das Privileg, möchte ich sagen, und auch das Glück, dass ich ganz früh schon in die flexible Endoskopie eingearbeitet wurde. Das hatte sich in Kiel so historisch entwickelt, dass die Chirurgen sehr aktiv waren und dadurch eine eigene Endoskopieabteilung aufgebaut hatten. Mhm. Vater dieser Endoskopieabteilung war Hans Treudel, der später Ordinarius in Köln war und dort eine breite Spur getreten hatte für die Chirurgie. Das machte es uns einfach, viele der Oberbaucherkrankungen besser kennenzulernen durch die endoskopischen und funktionellen Untersuchungen. Damals war eben unser Nachbar Kurt Semm in der Frauenklinik. Ich bin dann 10 Jahre in Kiel geblieben und dann weiter nach Würzburg gezogen, in die Universitätsklinik, wo wir hier heute sitzen und wieder gemeinsam tätig sind. Ich war dann hier 11 Jahre, um danach eben Chef zu werden in Frankfurt und dort in der eigenen Abteilung gut zu arbeiten. Inzwischen bin ich echter deutscher Rentner und habe eine Zeit an der Universität in Kalifornien verbracht, in San Diego, und bin jetzt hier noch und arbeite etwas im Labor von dir, Alexander Meining, und freue mich über die Zusammenarbeit.
Richtig, aber der Grund, warum ich dich jetzt als Gesprächspartner ausgesucht habe, ist, weil, und das wusste ich auch gar nicht so, das haben wir ja erst so in einem Gespräch neulich erst so bei einem netten Abendessen festgestellt, dass du ja, sage ich mal, eigentlich in deiner Zeit damals in Kiel dabei warst, als die laparoskopische Operation begann. Und da gibt's ja viele Geschichten und viele Mythen von Herrn Semm, der damals ja gegen Wände angerannt ist. Und doch, ich weiß nicht, manche sagen, er war verrückt, manche sagen, er war ein Visionär. Wie würdest du es heute sehen?
Ich würde durchaus sagen, die Begriffe kann man aufgreifen. Das stimmt irgendwo beides. Mhm. Er war ein gewisser Visionär und er war auch ein bisschen verrückt, das kann ich so sagen. Denn er hat auf der einen Seite die operative Handlung in die Laparoskopie gebracht, die ja vorher zum Beispiel durch Heinz Kalk und so weiter diagnostisch bestimmt war. Und er hat angefangen als Gynäkologe, er nannte das Pelviskopie und nicht Laparoskopie, sondern er hat eben zunächst einmal das als diagnostische Methode benutzt in den 70ern und dann Instrumente entwickelt, zusammen mit seinem Bruder, der Ingenieur war und in Bayern eine Fabrik hatte und dort die ersten Laparoflatoren entwickelt hat. Und alle Instrumente, die Hauptinstrumente, die wir heute in der Laparoskopie verwenden, waren im Prinzip in den 70er Jahren schon von Kurt Semm und seinem Bruder entwickelt. Und Fasszangen und solche Dinge alles. Und Scheren, Bipolar und Heater Probes in dem Sinne. Also er hat da geschnitten und koaguliert mit so einer Heizsonde quasi. Ja, und so kam es, dass er viele Patienten gesehen hat, viele, viele, hunderte von Frauen operiert hat, um zum Beispiel so Verwachsungslösungen bei unklaren abdominellen Beschwerden zu machen. Unter chirurgischer Sicht waren solche Operationen, also die sogenannte Adhesiolyse, das waren in der Chirurgie Einzelindikationen und wurden eher belächelt. Mhm. Und er machte davon ganz viele Operationen, sodass insgesamt das schon, sagen wir mal, kritisch für einen Chirurgen war, von außen das zu sehen. Aber mein Chef, Horst Hammelmann, war ein Herr, der die Kooperation mit dem Gynäkologen gerne mochte und deswegen das auch unterstützt hat.
War das denn nun, sage ich mal, diese Ressentiments, die am Anfang bestanden waren, war da der Grund eher, dass es ein Gynäkologe war, der das entwickelt hat, dass man eher da geguckt hat, was haben die Frauenärzte bei uns im Abdomen zu suchen, oder war es die Methode als solches, wo man gesagt hat, das geht ja gar nicht, dass man da irgendwie mit so einer kleinen Optik da irgendwie ein bisschen rumschnippelt?
Nein, das glaube ich nicht, denn die Chirurgen wussten ja und war schon immer eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauchchirurgen und Gynäkologen, denn die haben sich gegenseitig auch entsprechend unterstützt. Nein, das war einzig und allein die Tatsache, dass ein Gynäkologe den Blinddarm entfernte mit dieser Methode und damit auch in den folgenden Jahren dann so ein bisschen Reklame machen. Er kokettierte damit auf Kongressen, sagte, was alles möglich ist. Und das kam natürlich in der damaligen Zeit quer. Und die zweite Komponente, die auch besondere Kritik auch heute noch hervorruft, ist die Tatsache, dass er dazu keine gute Studie gemacht hat, sondern er hat immer nur erzählt, dass das alles prima ist, ein paar Bilder gezeigt und sagte, dass keine Probleme damit auftreten, wenn man danach fragt. Aber natürlich treten bei neuen Methoden immer Komplikationen, Probleme, auf die wir dann auch in der Chirurgie in Kiel gesehen haben.
Jetzt gibt es ja sogar Berichte, dass die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie oder auch zumindest prominente Vertreter zur damaligen Zeit beantragt haben, dass man ihm die Approbation entzieht. Und das ist ja schon was, wo man sagen würde, da wird mit richtigen Waffen geschossen. Das ist jetzt nicht mal nur so an dem Kongress sagen, Blödsinn oder das funktioniert nicht, sondern das ist ja wirklich, dass man beschließt, man muss dem Kerl das Handwerk entledigen.
Ja, ja, das ist sicher heftig gewesen und das war eine Phase, ich möchte mal sagen Mitte der 80er Jahre, wo der Laparoskopie-Boom noch nicht die Chirurgie oder die Bauchchirurgie erreicht hatte und gleichzeitig aber sich die Komplikationen von diesen laparoskopischen Operationen, also jetzt gerade in Kiel, mehrten. Es gab in Kiel einen Verein für Laparoskopiegeschädigte unter den Patienten, sodass also das auch eben eine Rolle spielte. Und das mag erklären, warum eben das in dieser Form ausgetragen wurde, dieser Kampf. Heute würde man sagen, wenn man jetzt eine entsprechende Dokumentation dieser Fälle und Studien mit Komplikationsrate und Maßnahmen, wie man das verhindert, durchgeführt und publiziert hätte, dann hätte man sich damit auf der wissenschaftlichen Ebene kritisch auseinandersetzen können und dann wäre das anders gewesen. Damals war das aber eben so, wie es gelaufen ist.
Also vielleicht jetzt mal so, du kennst ja die Person Kurt Sem oder kanntest sie wahrscheinlich,
wie
er war. Ich würde jetzt mal so als Außenstehender vermuten, das war jemand, der sein Ding da durchziehen wollte gegen jegliche Widerstände und der einfach so überzeugt war von dem, was er tat, dass es ihm egal war, ob es jetzt nun publiziert wird oder im Rahmen von einer Studie evaluiert wird, weil er sich so sicher war, dass er damit was Gutes tut oder sich profiliert oder wie auch immer. Das ist ja schon, ich meine, wenn man solche Widerstände trägt und auch in Kauf nimmt, dann erfordert es ja schon eine gewisse Persönlichkeit. Wie hast du ihn denn kennengelernt?
Ich habe ihn näher kennengelernt im Rahmen meiner Habilitation, weil ich da die Runde drehen musste und eben bei ihm vorgestellt war. Und das ist auch ein nettes Ereignis, war so ungefähr 11 Uhr Vormittag. Ich hatte Herzklopfen und ging zu dem berühmten Professor Sem aus der Frauenklinik und er saß in seinem Zimmer, er hatte so ein kleines Sextantenmuseum, war auch Segler und fragte dann um 11 Uhr morgens, ob ich nicht Lust hätte, einen Moselwein mit ihm zu trinken. Und dann war das eine sehr amüsante und angenehme Atmosphäre, eigentlich sehr entspannt, um mit ihm da über alle möglichen Dinge zu sprechen, die ich bearbeitet habe zu der Zeit.
Gut, so hört sich's an, dass er ein ganz netter Mensch war. Jetzt nochmal von der Persönlichkeit. Also es ist ja schon, wenn ich sowas mache, wenn ich weiß, ich arbeite jetzt auf Gebieten, wo ich eigentlich nichts zu tun habe. Also wenn ich den Blinddarm entferne als Frauenarzt, das ist ja schon so und das noch über Jahre hinweg mache, muss ich ja schon so eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben, dass ich sage, dass ich weiß, dass es gut ist und ich bin überzeugt von dieser Methode und was der Rest denkt, ist mir egal.
Jetzt muss man nochmal ins medizinische Detail gehen. Der hat nicht den Blinddarm entfernt, weil der jetzt entzündet war, sondern hat den Blinddarm vermutlich entfernt, weil er eben durch Verwachsung irgendwo an den Ovarien hing oder an seinem Gebiet. Und dann hat er das angefangen, großzügig zu präparieren und dann fiel der Blinddarm. Und dann hat er bestimmt, wie ich ihn kenne, auch gedacht, ach Gott, mal gucken, das geht bestimmt, das kann ich machen. Okay. Sag mal, rein technisch war er in den Vorgang sozusagen verliebt und hat gesagt, ach, das probieren wir mal, das geht, und hat das ja auch dann unter Umständen später, hat das entsprechend mit allen möglichen Schlingen verschlossen und damit war das in Ordnung. Und das Zweite, was ich dazu sagen muss, ist, dass in der Zeit ja viele operative Techniken und auch andere Methoden, ja, die wurden nicht einer solchen Prüfung ausgesetzt, die wir heute kennen und die auch heute vorgeschrieben ist, sondern man hat eine Idee gehabt und dann wurde das ausprobiert und dann wurde da eine kleine Serie gemacht und wenn es gut ging, war es gut und wenn es nicht gut ging, hörte man wieder auf. Dass es manchmal nicht gut ging, das hat er, glaube ich, dann verdrängt und hat weitergemacht. Nun muss man das auch sehen in dem Bild. Der hat tausende Patienten, Patientinnen laparoskopiert. Mhm. Also es wurde damals gesagt, dass er über 10.000 Pelviskopien gemacht hatte. Da war für ihn, sagen wir mal, die 5 bis 10 Katastrophen, die ich jetzt vielleicht gesehen habe in den Jahren, die spielten halt in seinem Bild halt vielleicht nicht so eine Rolle. Mhm. Und damit resultierte dann, weil er gleichzeitig eben viele Vorträge weltweit hielt, er war überall eingeladen, Ende der 80er. Mhm. Mhm. Insbesondere dann, als einige wenige Viszeralchirurgen dann auch anfingen mit der operativen Laparoskopie. Ich erinnere an Erich Mühe mit der ersten Gallenblase. Ich erinnere an die Reihe von Franzosen, die mit der laparoskopischen Cholezystektomie angefangen haben. Dann fing dieser Boom an und dann war das erstmal gelaufen.
Aber trotzdem ist ja interessant, also wenn man so ein bisschen jetzt guckt, ich weiß ja nicht, ob das alles stimmt, was man so liest, aber es heißt immer, dass Sam eigentlich in seinem Heimatland in Deutschland bei weitem nie so die Anerkennung gefunden hat, wie er sie zum Beispiel jetzt in den USA bekommen hat. Also von der SAGES, also von der amerikanischen Gesellschaft für endoskopische Chirurgie. Ja. Da ist er ja ein Star, sage ich jetzt mal so, ja, posthumer Star. Und in Deutschland hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das war dieser, ja, etwas skurrile Gynäkologe, der da was losgetreten hat, was jetzt überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Warum das jetzt so ist, können wir vielleicht auch gleich nochmal diskutieren. Aber trotzdem fällt ja schon auf, dass ein Deutscher in Deutschland eigentlich mit die geringste Anerkennung für das findet, was er getan hat.
Ja, es ist ja häufig so ein Phänomen, dass man im eigenen Stall halt dann doch nicht diese Ehren bekommt. Also ich würde das aber jetzt nicht den Deutschen vorwerfen, sondern ich würde das einfach der Tatsache unterstellen, dass wir ihn halt im Detail, die Abläufe und das alles besser kannten und sich das auch rumgesprochen hat über die 10 Jahre oder die 8 Jahre, wo er auf der einen Seite operierte und eben auch Komplikationen hatte, aber nie darüber gesprochen hat.
Jetzt vielleicht nochmal, wie sich die Situation oder wie sich die laparoskopisch-endoskopische Chirurgie weiterentwickelt hat. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die Optik war eine Glasfaseroptik, ähnlich wie sie bei den Endoskopen war. Also keiner wusste, was derjenige da im Bauchraum macht, mehr oder weniger. Man hat vielleicht mal kurz reingucken können, aber im Endeffekt war das unklar.
Ja, es konnte halt wie bei einem ganz kleinen operativen offenen Zugang, konnte nur der Operateur was sehen. Ja. Und der Sam hat mich auch gezwungen, das kann ich vielleicht noch einschieben. Also ich, als ich das dann das erste Mal erkannt habe, diese Methode im Laufe des Jahres 89, habe ich dann gesagt zu meinem Chef, ich muss das lernen. Ich will einfach das können, zumal ich eben auch endoskopische Vorbildung ja hatte. Und dann hat er mit dem Sam ausgemacht, der Fuchs, der geht jetzt mal für 4 Monate sozusagen rüber morgens in die Gynäkologie und lernt beim Sam laparoskopieren. Das habe ich dann auch gemacht. Und das war natürlich sehr gut für mich, weil ich wirklich da den Meister dann sehen konnte. Aber gleichzeitig gab es ja schon auch eine Entwicklung von anderen Chirurgen in Deutschland. Da war Gerhard Buhrs, muss man da nennen, Erich Mühe. Da waren die Franzosen, die anfingen, was zu machen. Herr Götz aus Linnich, der die Appendektomie aufgriff und damit richtig bekannt wurde deutschlandweit am Anfang dieser Laparoskopie-Ära.
Also jetzt kann ich mich auch noch an eine Zeit erinnern, wo ich angefangen habe, da hieß es immer noch, große Chirurgen machen große Schnitte.
Ja, das ist sicher richtig, das habe ich auch gehört.
Das ist ja inzwischen komplett anders. Also hast du eine Zahl, wie viele operative Eingriffe werden in Europa, deutschlandweit mittlerweile laparoskopisch durchgeführt?
Eine genaue Zahl habe ich nicht, aber das ist sehr unterschiedlich von der Indikation. Also es gibt immer noch sehr viele Chirurgen, die jetzt sich nicht an zum Beispiel die laparoskopische kolorektale Chirurgie wagen. Ich halte das auch, sagen wir mal, eine gut durchgeführte offene Operation, gerade wenn es um Organresektion geht, ist immer noch viel besser als eine schlechte laparoskopische mit schlimmen Komplikationen. Deswegen also das einmal grundsätzlich gesagt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja im Prinzip die gesamte Viszeralchirurgie inzwischen, was die primären Eingriffe angeht, in Zentren laparoskopisch minimal invasiv, möchte ich mal sagen, und dazu gehört eben auch die neue Robotertechnik, durchgeführt wird.
Ja. Also muss man schon sagen, letztendlich hat es eigentlich so die klassische Chirurgie größtenteils verdrängt.
Ja. Der Einzug der minimal invasiven Techniken haben ja unseren Alltag in der Chirurgie völlig verändert, weil wir ja viel kürzere Liegezeiten haben. Das hat ökonomischen Einfluss gehabt. Und also das ist einfach eine völlig andere Chirurgie, wenn man jetzt den Alltag 1981 in Kiel vergleicht mit dem Alltag in Frankfurt vor ein paar Jahren. Das ist völlig anders.
Aber trotzdem, jetzt sag mal, diese Schritte jetzt innerhalb dieser 40 Jahre, die da eben waren, was war denn so der Durchbruch, wo man jetzt sagen würde, von einer Methode, die eigentlich nur ganz, ganz wenige durchgeführt und die am Anfang auch so ein bisschen als Spinner erachtet wurden, zu einer Standardmethode? Was war denn der Durchbruch in diesen 40 Jahren? Irgendwas muss ja da passiert sein.
Ich glaube, dass das Entscheidende jetzt nicht unbedingt die Ärzte waren, sondern die Ingenieure, die Minikameras entwickelt haben.
Ja.
Und als die zugänglich waren, Ende der 89, da hat sich das Bild schlagartig geändert, weil plötzlich alle im OP das gleiche Bild hatten wie der Operateur.
Ja.
Das half natürlich, diese Methode zu propagieren, weil es plötzlich viel besser war, sogar für die beteiligten Schwestern und Pflegekräfte, einfach endlich zu sehen im Detail, was ist los, was passiert da, wie wird das technisch abgewickelt, um meinetwegen irgendwie einen Darm frei zu präparieren oder sowas. Und das war ein großer Vorteil. Und das war auch etwas, was Sem halt nicht mehr schaffte, umzusetzen. Da sieht man dann gleichzeitig, dass er Ende der 80er so an die Grenze kam. Er hat uns gezwungen, weiter direkt mit dem Auge in die Optik zu gucken, weil er meinte, das wäre sehr viel genauer als diese ungenauen Kameras. Und das war natürlich, erstens stimmte das nicht. Die Kameras haben das vergrößert ins Fünffache, sodass man das toll sehen könnte. Und zweitens, sag mal, für echte viszeralchirurgische Bauchoperationen braucht man ein steriles Feld. Und mit dem Kopf an der Kamera machte man regelmäßig diesen ganzen Situs unsteril, was manchmal zu sehr spaßigen Situationen führte mit unserer OP-Schwester in der Chirurgie, wenn Sem zu Besuch kam und mich zwang, in diese starre Kamera zu gucken.
Sehr interessant. Also, dass ein Erfinder, jemand, der eine Innovation losgetreten hat, sich dann gegen die Weiterentwicklung, die logische Weiterentwicklung dieser Innovation gestemmt hat. Also, ich glaube, er war doch eine interessante Person.
absolut. Also, sicher.
Karl, wir sind schon am Ende angekommen. Ja. Langsam vielleicht noch so ein letzter Satz von dir. Also auch jetzt in den Ausblick in die Zukunft, was die Weiterentwicklung, also sprich die laparoskopische Chirurgie ist ja wahrscheinlich das Ende. Du hast die Robotik schon erwähnt. Was ist denn der Schritt jetzt nach der Robotik? Oder wie geht es denn jetzt noch weiter? Gibt es überhaupt keine Chirurgie mehr?
Doch. Oh, das ist ja alles Chirurgie. Also die laparoskopische Technik und auch die Robotik sind Operationen, die immer mehr weiter einen Schritt zur Spezialisierung bedeuten. Das heißt, wenn ich an, ich sag mal, an eine Darmresektion denke, in der offenen Technik, wenn man da von 15 bis 20 gemacht hat, dann konnte man das irgendwie. In der laparoskopischen Technik brauche ich dafür vermutlich mehr Eingriffe. Ich schätze mal eher 50, bis man einigermaßen mit Problemen während des Eingriffs zurechtkommt. Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man ehrlich ist.
Also es wird eher schwieriger?
Es wird eher schwieriger. Und deswegen verdichtet sich auch das Ganze dann. Und nach der Robotik mit in Zukunft möglicherweise noch Einbindung der künstlichen Intelligenz für bestimmte Abläufe, wird das Ganze immer komplexer. Für uns jetzt aus unserer Sicht heute vielleicht die Abläufe vereinfachen, aber insgesamt erfordert es doch eine erhöhte Spezialisierung.
Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort.
Ja.
Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ich glaube, vielleicht auch für den einen oder anderen Viszeralchirurgen auch ganz nett, aber auch für die Gastroenterologen auch mal ganz interessant zu hören, wie die Entwicklungen waren. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier das Gespräch mit mir geführt hast. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich. Ich darf Sie erneut darauf hinweisen, uns gerne Feedback zu geben und würde mich freuen, Sie in 14 Tagen erneut zu unserem nächsten Endo-Podcast Good Morning Endoskopy begrüßen zu dürfen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.